Hier ist Radio Nordpol. Zwischen dem 26. und 31. August fand, trotz der rechtswidrigen Verbotsversuche der Kölner Polizei, das antimilitaristische Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Köln als Teil der Rüstungsmetropolregion Rhein-Ruhr statt. Am Eröffnungstag war im großen Zirkuszelt neben vielen anderen Veranstaltungen der Vortrag Big Data, Krieg und künstliche Intelligenz, Militarisierung über KI-Sprachmodelle und soziale Medien von Christian Heck zu hören. Christian Heck ist Code-Poet, Graswurzelaktivist, promovierender Forscher und künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter für Ästhetik und neue Technologien an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wo er für eine Zivilklausel eintrat, die im Dezember letzten Jahres in die Grundordnung der KHM aufgenommen wurde. Er ist Mitglied im Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, kurz FIF e.V., der Gesellschaft für Informatik und in zahlreichen Kampagnen und Arbeitskreisen aktiv. Zum Beispiel Science for Peace, der Cyber-Peace-Kampagne oder dem Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen. Gemeinsam mit der Informationsstelle Militarisierung e.V., kurz IMI, veröffentlichten das FIF und der Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen ein Positionspapier im letzten Jahr mit der Forderung, Operationen mittels KI-gestützter Führungs- und Entscheidungsunterstützungssysteme als Kriegsverbrechen zu ächten. Wir zitieren den Veranstaltungstext. Die mediale Öffentlichkeit erfuhr am 25. März 2025 durch eine Recherche des Journalisten und Filmemachers Yuval Abraham im palästinensisch-israelischen Magazin Plus 972 vom Ausmaß der Entwicklung künstlich intelligenter Chatbots zur militärischen Überwachung, Zielerfassung sowie zur Vorbereitung und Durchführung militärischer Operationen. Seither müssen wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass KI-gestützte Battle-Management- und Entscheidungsunterstützungssysteme wie beispielsweise Lavender im Gazastreifen mit KI-Sprachmodellen ausgestattet zum Einsatz kommen, wo sie von SoldatInnen auf die gleiche Weise bedient werden wie ChatGPT von der Zivilbevölkerung im Lebens- und Arbeitsalltag. So wird ChatGPT zur tödlichen Waffe, die eine Realität erzeugt, in der über Leben und Tod entschieden wird. Big-Tech-Monopole gestalten hierdurch nicht nur unseren zivilen Lebensalltag mit, sondern auch Krisen und Kriege unserer Zeit. Ihre, in Anführungsstrichen, intelligenten Medientechnologien, in Anführungsstrichen, lernen, von unseren Social-Media-Posts abstrakte Gefahren zu berechnen, um sie dann präemptiv zu verhindern. Eine gefährliche Sicherheits-, Militär- und Big-Data-Logik, die durch eine gänzlich neue Art von technisch erzeugter Dehumanisierung zu unzähligen zivilen Opfern führt. Opfer sogenannter Targeted Killings mittels bewaffneter Drohnen, die nicht nur in Deutschland mitentwickelt, sondern auch von deutschem Boden aus gesteuert werden. Der Drohnenkrieg im War on Terror markiert den Anfangspunkt für eine vorangegangene Technologisierung des Krieges, der über eine zivil-militärische Dual-Use-Normalisierung die aggressiv-disruptive Gesellschaftsveränderung des zivilen Betrieb. Die derzeitige TikTokisierung von Wanderungen und Mountainbike-Touren per Drohne trägt dabei durchaus zu einer Popularisierung von Drohneneinsätzen in der Zeitenwende bei. Drohnen-Startups präsentieren sich selbstbewusst als gesellschaftlich angesehene Unternehmen und erfreuen sich zweistelliger Milliardenbeträge an Risikokapitalunterstützung. Solch kriegerisch-zivile Innovationen durch Technologien lediglich über den Werkzeugcharakter, also deren Nutzung, getrennt im zivilen oder militärischen Bereich zu begreifen, führt zu einer unzureichenden Gesellschaftsanalyse aller Technologiefolgenabschätzung. Wir müssen die gesellschaftlichen Bedingungen, die eine Entwicklung spezifischer Technologien erst ermöglichen, mit betrachten, um zu einem vollständigen Bild des technologischen Angriffes zu gelangen. Angriffe wie den nur einen Tag vorher, am 25.08. auf das Al-Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen, bei dem mindestens 20 Menschen, darunter 5 JournalistInnen, unter anderem von Associated Press und Reuters, getötet wurden.
Was wir machen werden, ist, dass wir versuchen, die Logiken besser zu verstehen oder besser verstehen zu lernen, die durch eine gänzlich neue Art von technischer Dehumanisierung im Laufe dieses Jahrhunderts entstand. Das ist eine überaus gefährliche und auch angsteinflößende Sicherheits-, Militär- und eben auch eine Big Data-Logik. Eine Logik, die zu Völkerrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen und tagtäglich gerade auch zu unzähligen zivilen Opfern führt. Im Gazastreifen, im Westjordanland, wird die Zivilbevölkerung nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 auf mehreren Ebenen entmenschlicht. Eine davon ist die algorithmische. Forscherin bezeichnet diese ganz spezielle Art von Entmenschlichung durch eine Werteverschiebung in den Maschinenraum auch als eine digitale Dehumanisierung oder eine automatisierte Apartheid. Drei Aspekte von dieser technischen Dehumanisierung, dieser technisch erzeugten Dehumanisierung, werden wir heute anhand von Fällen, Fallbeispielen von Firmen und von Einsatzszenarien kritisch betrachten. Erstens, dass im Inneren dieser KI-Systeme, die es heute geht, der Wert des Menschen nichts, aber auch rein gar nichts mit dem zu tun hat, was Mensch, was Menschenwürde mit uns hier draußen im Konkreten zu tun hat. Was das für uns bedeutet. Zweitens werden wir uns mit dem Automation Bias auseinandersetzen, dass wir Menschen den Berechnungen von Menschenwert zu sehr vertrauen. Dass wir aufgrund von Komplexität, von Gewohnheit, über Social Media zum Beispiel und anthropomorphen Interfaces in diese technischen Systeme Fähigkeiten, wie zum Beispiel Intentionalität, allgemeine Intelligenz und Sozietät hineininterpretieren, die sie einfach nicht besitzen. Und dann drittens, dass wir ein extremes Transparenzproblem gerade haben bei der Verantwortungszuweisung von sicherheitsbehördlichen und militärischen Entscheidungen auf Grundlage von KI. Unter anderem durch KI-Systeme im operativen Einsatz der israelischen Armee hat der Krieg in Gaza eine Dimension der Grausamkeit angenommen, die für die Weltöffentlichkeit weder vorstellbar noch nachvollziehbar ist. Was jedoch zu den Grundprinzipien gehört, zum Erkennen, ob es sich um ein Kriegsverbrechen handelt oder nicht. Nämlich, ob bei einem Einsatz sauber zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten unterschieden werden konnte. Ob die militärische Gewalt verhältnismäßig zur Gegengewalt ist. Ob militärische Gewalt wirklich notwendig war, also die Notwendigkeit. Und ob genügend für den Schutz der Zivilbevölkerung getan wurde. Alle diese vier Kriterien müssen der Weltöffentlichkeit im UN-Sicherheitsrat verständlich und nachvollziehbar erklärt werden können. Bei jeder einzelnen militärischen Operation. Was bei Entscheidungen, die maßgeblich über KI getroffen wurden, schon alleine ein Ding der Unmöglichkeit darstellt, was ich in diesem Vortrag eben euch zeigen werde. Ich frage also in meiner alltäglichen Forschung, in meiner Friedensarbeit, was sind das für technische Systeme, die zu solch grausamen Handlungen, zu solch Unmenschlichkeit verleiten, beziehungsweise diese aktiv unterstützen? Wie funktionieren sie? Was machen sie mit uns und den Herrschenden? Was machen sie mit uns Menschen, dass wir Menschen durch sie so gering schätzen? Gehen wir circa 1,5 Jahre zurück. Ja, wir, das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die Informationsstelle Militarisierung, in Tübingen und der Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen. Wir haben am 29.04.2024 eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der wir forderten, die militärische Nutzung von KI-gestützten, auf Deutsch Entscheidungsunterstützungssystemen, als Kriegsverbrechen einzustufen. Seitdem arbeiten wir daran. Das Positionspapier, das wir dazu veröffentlicht haben, nahm direkten Bezug auf einen Artikel von Yuval Abraham. Er hat in Plus 972, einem israelisch-palästinensischen Magazin, hat er die operative Praxis der IDF in Gaza, er hat eine Kontinuität dessen dargestellt, was sich bereits eben seit den Anfängen dieses Jahrhunderts herausbildet, in der inneren Sicherheit, in der Homeland Security, in der militärischen Praxis, aber eben auch im Zivilen, durch den von den US geführten Global War on Terror. Yuval Abraham machte konkret die Nutzung eines technischen KI-Systems publik, das die IDF als Lavender, zu Deutsch Lavendel, bezeichnet hat. Die IDF hat dieses System direkt nach dem 7. Oktober massiv genutzt, um Hamas-Militante zu identifizieren und als menschliche Ziele, als Human Targets, zu markieren. Erinnert euch an die Zeit der Snowden-Leaks, der Leaks von Chelsea Manning, Daniel Hale und vielen weiteren mutigen Mitstreiterinnen für Frieden und Gerechtigkeit. Ähnlich der zahlreich publik gemachten Todeslisten der US im Kampf gegen den Terror erstellte auch Lavender eine Todesdatenbank für den Gazastreifen. Und genau wie im Drohnenkrieg in Afghanistan, in Somalia, in Jemen auf Basis von Metadaten. In diesem Fall wurden über 2 Millionen Einwohner im Gazastreifen und im Westjordanland wurden durch unterschiedliche Methoden und Maßnahmen datafiziert und über Cloud Computing nach vorgegebenen Kriterien berechnet. In dem relativ kleinen Gazastreifen wurde ein Überwachungskomplex als Testfeld sicherheitstechnologisch perfektioniert. Es gab überall Checkpoints um eine bevölkerungsweite Datenbank, die sich als Blue Wolf bezeichnet, ein smartphone-basiertes Gesichtserkennungssystem. Wurden errichtet ein umfassendes Netzwerk von intelligenten CCTV-Cams zur Echtzeitüberwachung, insbesondere für Verhaltensmuster. Israel war dazu in der Lage, jeden Telefonanruf im Westjordanland und im Gazastreifen abzuhören und Personen auf diese Weise zu überwachen. Die Spionagesoftware Pegasus natürlich war auch im Gazastreifen im Einsatz. Hier wurde nach Big Data-Logiken und teils auf zivilen Cloud-Infrastrukturen die Vorarbeit geleistet für Zeugsysteme wie Lavenda. Insbesondere auf die Rolle von zwei Konzernen möchte ich heute eingehen. Das ist erstens Palantir. Zweitens ist das Meta, früher Facebook, das auch eine immer tragendere Rolle in den Kriegen der Welt einnimmt durch bewusste Zensur. Das ist eigentlich die Geschichte von Facebook, aber auch durch beispielsweise eine Datenintegration von WhatsApp-Gruppenmitgliedschaften und zur Analyse und Auswertung von Meta- und Verhaltensdaten der palästinensischen Bevölkerung haben sie beigetragen. Und auch, wie wir heute noch sehen werden im Laufe des Vortrags, aktiv im Bau von Waffen. Auf Basis dieses allumfassenden Überwachungskomplexes klassifizierte Lavenda die Einwohner, die palästinensische Bevölkerung, in einer Skala von 1 bis 100, wie wahrscheinlich es ist, dass das alltägliche Verhalten einer jeweiligen Person dem eines Hamas-Terroristen ähnelt. Lavenda hat im Vorfeld, auf Basis dieser gesammelten Metadaten, im Vorfeld haben die Hamas militärische Verhaltensmuster, hat dieses System gelernt, dieses Machine Learning System, um sie dann abzugleichen mit den Verhaltensdaten der Bevölkerung. Das bedeutet, die Datensätze eigentlich, in der Verhaltensmuster gelernt wurden, die waren in erster Linie aufgezeichnete Muster von Terroristen, aber eben auch von Zivilschutzbeamten, Zivilschutzarbeitern im vom Hamas geführten Ministerium für Innere Sicherheit. Das ist etwas, was wir als Algorithmic Bias bezeichnen. Das System hat quasi gelernt, die Verhaltensmuster von Zivilschutzbeamten, den von Hamas-Kämpfern, gleichzusetzen, um diese daraufhin mit der Gesamtbevölkerung abzugleichen. Unter anderem durch solch kleine Implementierungen, wie ich die vorgestellt habe und die nächste vorstellen werde, und Funktionen eigentlich im Inneren dieses Systems, generierte Lavenda bis zu 37.000 Ziele pro Tag in den ersten Monaten. Des Weiteren, und da sprechen wir von einprogrammierten Kriegsverbrechen, wurde in Lavenda eine sogenannte Collateral Damage Calculation eingeschrieben. Und diese verlief laut Zeugenaussagen der israelischen Armee auch komplett automatisiert. Diese Funktion gestattet eine Anzahl von 5 bis 20 getöteten Zivilisten bei der Tötung eines niedrigrangigen Hamas-Terroristen. Sowie auch über 100 zivile Opfer wurden einkalkuliert, wenn man dabei einen befehlshabenden Hamas erwischt, einen aus der Führungselite. Das heißt also, Lavenda hat einen Algorithmus bzw. eine Funktion implementiert, die der Berechnung und der Automatisierung von Kollateralschäden dient. Ist abschließend eine Person in diesem Verfahren als Hamas identifiziert worden, dann wurde nach einer meist nur 20-sekündigen Prüfung von Analysten wurde der Datensatz an Veristeady weitergegeben und ein weiteres System, ein exekutives System, das die Wohnorte der errechneten Human Targets aufsuchte, woraufhin deren Wohnungen mit Raketenangriffen mittels Drohnen oder Kampfwegen bombardiert wurden, meist nachts und in Anwesenheit ihrer Familie. Soll KI-Modelle, besser gesagt die Systeme, wie Lavenda eines ist, findet sich nicht nur im Militär. Präemptive Sicherheitslogiken und datengetriebene Technologien werden auch vom LKA, von den Polizeieinheiten genutzt, beispielsweise um sogenannte Gefährder oder Extremisten zu errechnen, um Gefahren oder Attentate vorherzusehen, um diese proaktiv und bestenfalls automatisiert nicht geschehen zu lassen. So wie auch ein in die Zukunft gerichtetes Sicherheitsrisiko von diesem Cap her ausging. Eine sogenannte abstrakte Gefahrenlage wurde bestimmt. Und daher wurde im Vorfeld alles behördlich Mögliche getan, alles Mögliche in die Wege geleitet, damit wir nicht hier sein dürfen. Wissen trotzdem wir. Dieser sicherheitsbehördliche Akt der hiesigen Polizei ist ein exemplarisches Beispiel für das, was wir als präemptive Sicherheitspolitik bezeichnen. Und diese hat mit dem sogenannten PAG hat ja einen rechtlichen Unterbau bekommen, den Polizeiaufgabengesetz. Das ist eine Legitimierung, um abstrakte, in die Zukunft gerichtete Ereignisse ganz konkret im Hier und Jetzt zu verhindern. Wir, das HIF, zusammen mit weiteren Vereinen, Chaos Computer Club, Amnesty International, wir haben einen offenen Brief vor ein paar Tagen veröffentlicht zum neu vorgestellten Sicherheitspakt, in dem wir unter anderem fordern, präventive Technologien und Maßnahmen in diesem Sektor nicht noch weiter auszubauen, als es eh schon der Fall ist. Die geplanten Kernmaßnahmen dieses sogenannten Referentenentwurfs zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse in der Polizeiarbeit lauten Abgleich biometrischer Gesichtsdaten, unter anderem unsere Social Media Accounts und öffentlichen Chatgruppen mit polizeilichen Fahndungsdaten, auch ohne Tatverdacht. Und was schon lange geplant, aber nie verwirklicht werden konnte, eine Art Superdatenbank, in der alle bisher getrennten polizeilichen Datenbanken zusammengeführt werden. Und es ist eine bundesweite Kooperation von Palantir vorgesehen, die bisher auf Länderebene stattgefunden hat. In NRW läuft nächsten Monat, im September, läuft die Palantir-Lizenz aus. Das heißt, NRW muss bis zum Jahresende jetzt entscheiden, ob sie den Vertrag verlängert oder eben nicht, wie es weitergeht. Ganz kurz zu Palantir. Seit 2013 können wir beobachten, dass Palantir eine zunehmend entscheidende Rolle in der datengetriebenen Kriegsführung spielt und sie auch maßgeblich mitgestaltet hat. Die deutschlandweite Einführung der Softwareprodukte von Palantir für die vorausschauende Polizeiarbeit, eben Predictive Policing, die kann nicht losgelöst vom derzeitigen Kriegsgeschehen betrachtet werden. Mit diesen Systemen und Waffen von Palantir werden Zivilisten in Gaza und in der Ukraine gerade getötet. Auf der linken Seite sehen wir, dass die Partnerschaft mit der israelischen Armee bereits seit den Anfängen der Firmengründung, also seit 2013, bestand. Palantir-System Gotham, Seite seht, und auch 2008 in Israel und mit 22 in der Ukraine ist in beiden Fällen im Einsatz. Gotham ist das Modell mehr oder weniger, das in die Predictive Policing Systeme unserer Länder, NRW, in Bayern und in Hessen-Data implementiert ist. Ihr seht hier auch im Januar 2024, als OpenAI zusammen mit Microsoft die KI-Richtlinien ihrer GPT-Modelle, also ihrer KI-Modelle, großen Sprachmodelle, geöffnet hat, um auch in Partnerschaft mit dem Militär zu treten. Man sieht hier, dass im Januar 2024 ist auch OpenAI mit eingestiegen und Microsoft. Auf der rechten Seite seht ihr das, worauf sich Palantir spezialisiert hat. Eine Verknüpfung und eine Analyse großer Mengen von Daten, Superdatenbanken zum Beispiel, aus unterschiedlichen Quellen eben. Als in Bagdad die gänzlich neue Form der asymmetrischen Kriegsführung fast tagtäglich Menschenopfer mit sich brachte, Opfer durch Kofferbomben, Paketbomben, Selbstmordattentate, verfolgte die technologische Forschung aus dem Pentagon heraus zwei Ansätze. Auf der linken Seite seht ihr allumfassende Überwachungssysteme, Überwachungskamerasysteme zu bauen, die, und so war die Vision, die eine ganze Stadt filmen können, 24/7 in Echtzeit. Und sobald ein Anschlag geschieht, können Sie den Film einfach zurückspulen und Sie sehen, wo die Lager stationiert sind, um dann Bodentruppen dahin zu schicken. Und rechts, das ist kein System von Palantir, also sehr gut demonstriert. Rechts ist genau der umgekehrte Weg gegangen worden, dass man nicht die Zeit versucht zurückzudrehen, sondern die Zukunft vorherzusagen auf Basis von Metadaten, auf Basis von verschiedenen Datenbanken, gescraped aus Social Media, aus Newspapers und so weiter. Also datengetriebene Vorhersagen. Diese Logik der Präemption befindet sich aber nicht nur in der inneren Sicherheit natürlich und beim Militär, sondern auch bei zivilen Startup-Unternehmen und Tech-Monopolen. Beziehungsweise wurde sie sogar aus ihnen heraus entwickelt. Unter anderem zum Ad-Targeting, also der gezielten Werbeschaltung, und potenziellen Käufer und User zu identifizieren, beziehungsweise unser zukünftiges Verhalten möglichst präzise vorherzusagen und bestenfalls proaktiv zu manipulieren oder zu verhindern. Prädiktive Technologien, um die es heute geht, können uns als Zivilisten, also wie auch als Soldaten, können uns Wahlmöglichkeiten schenken, können sie lenken oder, was ich als die präemptive Prädiktion bezeichne, können sie eben auch verhindern durch ihnen eingeschriebene Funktionen. Nur diese Logik, die ist ein fester Bestandteil unseres Lebensalltags geworden. Sie ist irgendwie normal geworden. Und wir nutzen diese Technologien. Und indem wir sie nutzen, führen wir auf eine gewisse Art und Weise konsequent fort, was Rumsfeld zu den Anfängen dieses Jahrtausends begann. Eben in seinem Versuch, mit den gegebenen wissenschaftlichen Methoden und technischen Innovationen, die das Pentagon eben maßgeblich vorantrieb, diese Zeit im Krieg gegen den Terror, das heute noch Unbekannte, zu erkennen, beziehungsweise die abstrakte Zukunft zu konkretisieren. Und um es mit den Worten von auf der linken Seite von Louisa Burt, Professorin für politische Geografie, zu sagen, der Traum des Einzelhändlers vom unbekannten Verbraucher, der Anonymen, traf auf den Albtraum des Staates vom unbekannten Terroristen. Anonymous wurde zu einem Synonym für zum Beispiel statistische Prognosen von Ereignissen, deren Antreffen im Größeren, also in einem determinierten Raum, relativ genau vorhersagbar sind, aber für den Einzelfall eben nicht. Ein Synonym dafür, die Zukunft errechnen zu können mit Hilfe von statistischen Methoden, mit stochastischen Modellen, Computersimulationen, KI und Big Data Algorithmen. Chelsea Manning hat als solch privatmilitärische Komplexe im Bereich der neuen Technologien einst wie folgt formuliert: Marketing or death by drone, it's the same math. There is no difference between the private sector and the military. You could easily turn Facebook into death. You just have to change the purpose of why you have the system. Also das System selbst, das muss nicht geändert werden. Was Manning hier sagt, ist eigentlich nichts anderes, dass auch wenn Technologie unsere jeweilige Lebenswelt in solch einem ausgeprägten Maße derzeit mitgestaltet, dass es immer Menschen sind, die Entscheidungen treffen, wie welche Technologien entwickelt werden und wo und wofür und in welchem Rahmen sie eingesetzt werden. Es sind Menschen, die Verantwortung tragen, auch wenn diese sich im militärischen Sektor gerade stark in der Hierarchie nach oben verschiebt und in Teilen auch zu einer absoluten Verantwortungsdiffusion kommt. Aber klar ist, die derzeit humanitären Katastrophen sind menschengemacht. Technologien lenken unser Verhalten, Handeln, unsere Entscheidungen. Sie verändern sogar unsere Welt und unser zwischenmenschliches Miteinander derzeit. Aber letzten Endes tragen wir die Verantwortung für unsere technischen Handlungen selbst. Die Verantwortung, die getroffen werden müssen im Hyperkrieg, in teils vollkommen künstlich erzeugten Realitäten. In Realitäten erzeugt von technischen kognitiven Systemen, die Soldatinnen und Sicherheitskräften sehen lassen, was sie mit ihren eigenen Augen nicht sehen können. Und die sie denken lassen, was sie mit ihrem eigenen Verstand nicht denken können. Und die sie auch schützen von kognitiven, sensorischen Überlastungen im Hyperkrieg. Und ihnen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen im Maschinenraum, in Maschinenzeit. Militärethische Entscheidungen, aber auch ethische Entscheidungen über Leben und Tod. Und eben weil diese technischen Systeme so grundlegend notwendig für Operationen im sogenannten gläsernen Gefechtsfeld, wie die Bundeswehr es bezeichnet, sind, verlassen sich die Soldaten, auch Politikerinnen und Sicherheitsbehörden auf das, was die Systeme ihnen anbieten und empfehlen, was wir als Automation Bias bezeichnen oder auch ELISA-Effekt. Und potenziert wird dieser Effekt noch durch den Fakt, dass diese virtuellen Umgebungen im Krieg auf Wahrnehmungsebene dieselben sind als die unseres zivilen Lebensalters. Soldaten haben sich in ihrem zivilen Dasein eigentlich schon daran gewöhnt, innerhalb softwarespezifischer, vordefinierter Entscheidungsspielräume zu handeln. Hier seht ihr den Bundeswehrstandort der Gamescom, die jedes Jahr vertreten sind. Letztes Jahr, kurz nach der Gamescom, hat die NATO ihre eigene Gamescom in Hamburg gestaltet. Das war die WIN24. Wargaming-Initiative 24 hatte geheißen. Parallel dazu hat der Ausbildungskongress der Bundeswehr an der Helmut-Schmidt-Uni, der Bundeswehr-Uni in Hamburg stattgefunden, wo ich auch war. Und da haben sehr viele Leute aus dem zivilen Bereich, unter anderem vom Cologne Game Lab auch, von der TH Köln, haben ihren Beitrag dazu geleistet, wie man aus der Game-Forschung, aus der Spieleforschung der aktuellen, wie man die auch militärisch nutzen kann für Wargaming. Zu handeln in diesen technisch erzeugten Realitäten heißt auch, insbesondere wenn es um KI-Technologien geht, dass sich die Verantwortlichen darüber bewusst sein müssen, dass die jeweiligen Medientechnologien, insbesondere wenn es um generative Algorithmen geht, dass diese voreingenommen sind. Es heißt auch anzuerkennen, dass diese neuen Technologien Herrschaftsinstrumente sind, dass sie nicht neutral sind. Und sie sind dann mehr als Werkzeuge, um dieses oder jenes zu tun, wie ein Messer, mit dem man Brot schmieren kann oder eben auch jemanden töten. Wir dürfen nicht so einfach denken, wenn wir diese Art von technologischer Kriegsführung denken. Diese Technologien wurden, an jedes einzelne Modell wurde aus einem bestimmten Grund heraus, wurde das entwickelt. Das heißt, jedem Modell steht eine Finalität eingeschrieben. Auch wenn sich diese in den großen Modellen, auf die wir jetzt gleich kommen werden, nicht mehr zurückverfolgen lassen. Aber jede dieser Technologien, über die wir heute sprechen, wurde aus einem bestimmten Grund entworfen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die KI-Technologien auch als die disruptiven Technologien bezeichnet werden, also die zerstörenden Technologien. Zerstörende Technologien, die in soziale Medien, in Social Media implementiert werden und die uns eine Form von Sozietät oder auch Intentionalität und auch eine Art von allgemeiner Intelligenz lediglich vortäuschen. Diese eingeschriebene Finalität, die manifestiert sich durch unser Tun und unser gesellschaftliches Handeln im Miteinander. Die eingeschriebenen Visionen und Träume, Wünsche, Welt- und Wertvorstellungen von den Big Tech und den Programmierern, Ideologien, Utopien, Dystopien, auch Rassismen. Und die entfalten sich ungehindert, indem wir sie nutzen. Ihre Wirkkraft manifestiert sich aus den Blackboxen heraus und wird Wirklichkeit. Hier seht ihr drei mögliche Bildgenerierungen mit einem Dream Studio. Dream Studio ist, vielleicht kennen die einen oder anderen, ich werde nachher noch kurz erklären, was der Unterschied zwischen Modell und System und von Nutzeroberfläche und dem Inneren dieser Bilddiffusionsmodelle ist. Ich habe diese drei Bilder generieren lassen mit einem Open-Source-Bilddiffusionsmodell namens Stable Diffusion auf Basis von Wahrscheinlichkeitswerten, die aus Bedeutungsvektoren des maschinellen Einbettungsraums, des maschinellen Bedeutungsraums von CLIP entstanden. CLIP ist ein multimodales Modell von OpenAI, das es ermöglicht, Bilder und Textbeschreibungen miteinander verknüpfen, das, was sie benötigen bei Prompten. Ich ließ hier Bilder von Kombattanten in Gaza generieren, von einem Zivilisten in Gaza und von einem Kind in Gaza. Das Bild von einem Kind war das einzige, das nicht in Verbindung mit Kampfhandlungen gebracht werden konnte. Unten links seht ihr aber die Sticker-Funktion von WhatsApp, die sehr wohl auf Anfrage an palästinensischen Jungen zu generieren, die sie mit einer Waffe darstellt. Forscherinnen haben herausgefunden, dass sich in allen State-of-the-Art-Bildgenerierungsmodellen dieses Clip, dieses eine Modell, implementiert wurde. Hier seht ihr elementare Teile von jeweiligen Systemarchitekturen generativer KI im Bildbereich. In der oberen Zeile seht ihr die Datensets, die für die Bildgenerierungsmodelle genutzt werden. Ganz links von Common Crawl mit Milliarden von Seiten aus dem Internet, mit Forschungsdatenbanken und so weiter, die ein Startup-Unternehmen in Berlin, Lion, zu einen riesigen Datensatz zusammengebracht haben, eine Datenbank. Die nächste Zeile seht ihr die Modelle, die Einbettungen, also die diese maschinellen Bedeutungsräume kreieren. Ihr seht hier CLIP, ihr seht auch Googles BERT, aber auch zum Beispiel die OpenAI-GPT-Modelle, also die reinen Sprachmodelle noch, bevor sie multimodal wurden, bevor man Sprache und Text mit ihnen generieren konnte. Die gelten auch als quasi diese Vormodelle, man kann schon sagen, die maschinelle Bedeutung reinlegen. In der nächsten Zeile seht ihr die generativen Modelle dann, die Stable Diffusion, von dem ich gerade gesprochen habe, oder DALL-E. DALL-E Diffusion Decoder, also ein Modell oder ein Clip. Und dann unten seht ihr erst die Applikationen. Und hier erst können wir von einem System sprechen. In der KI, in der europäischen KI-Verordnung wird hier von einem General Purpose AI-System gesprochen. Mit Journey seht ihr hier Dream Studio, DALL-E, auch die Videoclip-Generierung von Fenaki. Die haben alle die Einbettungen von Clip haben die drin. Clip wurde also darauf trainiert zu rechnen, welche Bilder aus dem Netz zu welchen Textbeschreibungen aus dem Internet passen, indem es einen riesigen Datensatz, also den von Lion, indem es darauf trainiert wurde. Es erstellt also diesen Einfettungsraum, mit dem wir dann prompten können. Also es analysiert Bildtextbare und lernt die, damit wir wieder Textbildbare daraus machen können, damit im Prompten die passenden Bilder dazukommen. Hier seht ihr nur ganz kurz eine zweidimensionale Darstellung von so einem Einbettungsraum und wie man mit einer Funktion unten, wie man semantische Ähnlichkeiten zwischen Wörtern finden kann. Also zum Beispiel, man tippt demokratisch ein bei so einem, in der Suche von so einem Einbettungsraum und man kriegt dafür Insurrection, Social und Demonstrations. Der Großteil der KI-Modelle, über die wir heute sprechen, die Deep Learning-Modelle, die basieren auf diesem Prinzip, dass semantisch Ähnliches auch im Einbettungsraum rechnerisch nahe beieinander liegt, wie ihr hier sehen könnt. In dem Beispiel demonstriere ich euch, wie man direkt die Einbettung von Clip herauslesen kann. Dieses Bild mit dem Kind in der Trümmerlandschaft habe ich aus dem Internet gezogen und habe Clip abgefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Bild auf ein Kind verweist und mit welcher auf einen Kombatanten. Das heißt also, wie ihr davor gesehen habt, in diesem maschinellen Bedeutungsraum, welche Bedeutungsvektoren von Bildtextbaren liegen hier am nächsten beieinander. Und ihr seht, dass die semantische Ähnlichkeit von Bild zu dem Wort Kind umgerechnet in Prozentangaben zu 65% gegeben ist. Und die Entfernung zu einem Kombatanten ist weitaus größer. Das Allergleiche habe ich danach gemacht und habe abgefragt, ob es sich bei dem Kind um einen Zivilisten handelt oder um einen Kombatanten. Und ihr seht, dass die statistische Wahrscheinlichkeit nur noch 48% beträgt, dass es sich um einen Zivilisten handelt. Und zu 52%iger Wahrscheinlichkeit ist dieses Kind bereits ein Kombatant. Hier seht ihr das nochmal mit einem anderen Encoder, den OpenAI normalerweise benutzt, den Variational Autoencoder. Was passiert, wenn wir hier die drei Bilder versuchen, generieren zu lassen, die gleiche Suchanfrage. Dass dieses Modell Clip oder OpenClip, die Open-Source-Version, dass die in sicherheitsbehördliche oder militärische Systeme zur Entscheidungsunterstützung oder in militärischen KI-Assistenzsystemen für multidomäne Operationspraxen, wie die Operationen im Hyperkrieg bezeichnet werden, verbaut wurden, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Die Modelle wie GPT oder auch Llama von Meta sind in unzählige sicherheitsbehördliche Anwendungen implementiert und über Feintuning oder Prompt Engineering dann über das Interface auf spezifische Tasks angepasst worden. Wir sprechen hier von Basismodellen, also von sehr, sehr großen Modellen. Wenn ihr auf der linken Seite, wenn ihr seht, die traditionelle Art Machine Learning Modelle zu bauen, man nimmt einen bestimmten Datensatz, man kreiert ein fachlich ausgerichtetes Modell für spezifische Tasks. Was heute geschieht, seit 2-3 Jahren, das ist, dass riesige Modelle gebaut werden, riesige KI-Modelle trainiert werden, wie ich euch vorhin vorgestellt habe, auf einem massiven Datensatz, der nicht nur aus dem Internet gescrapt wird. Und dann wird es erst auf einem zweiten Weg über Prompting, über Prompt Design oder System Prompts angepasst oder auch über Feintuning. Das heißt, das Modell wird nachtrainiert. Und ein System wird aus diesen Modellen dann erst durch Hinzufügung weiterer Komponenten, wie beispielsweise ein Interface. Wenn also innerhalb eines Systems nur eine einzige Verzerrung stattfindet oder ein Fehler irgendwo in der Satzkarte, in den Tiefen von einem dieser Modelle, dann beeinflusst das gesamte Systemverhalten und somit auch das Nutzerverhalten, in unserem Falle das eines Polizisten oder eines Soldaten. Wenn zum Beispiel über solch ein Interface wie dieses hier von Palantir, das ist Mitte 2023 auf den Markt gekommen, wenn auf Basis dieses Interfaces Entscheidungen getroffen werden müssen, ob nun aufgrund von einer feindlich gesinnten Aktivität eine Aufklärungsdrohne gestartet werden soll oder eine andere militärische Maßnahme durchgeführt. Dieses Assistenzsystem von Palantir war das erste System dieser Art, das speziell für den militärischen Gebrauch konzipiert wurde. Und das war einige Monate, nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist. Am Anfang haben die westlichen Streitkräfte noch sehr experimentell mit ChatGPT experimentiert. Hier seht ihr ein Slide von der ukrainischen Armee, dass im Oktober 23 noch ChatGPT nutzte, wie wir es im zivilen Alltag nutzen. Also da fand kein Feintuning statt, sondern es wurde out of the box, wurde das genutzt. Und heute sind die Interfaces von KI-Assistenzsystemen eher so aus, dass Soldaten fragen können, mit welchem Raketentypus man einen militärischen Stützpunkt bombardieren könnte, um so wenig als möglich zivile Opfer mitzutragen. Es wird drei mögliche Antworten geben, die ihr auf der rechten Seite seht. Die höchst priorisierte war in diesem Fall die GBU-31, das ist eine 900-Kilo-Bombe. Das ist genau die Bombe, die genutzt wurde in den ersten Kriegsmonaten für Targeted Killing, also um Human Targets, errechnete Targets von Lavender, zu töten. Und aufgrund der enormen Sprengkraft ist nie nur das Zielgebäude zerstört worden, sondern immer auch das Umfeld. Das Foundation Model, das hier implementiert ist, ist 1:1 dasselbe, als das in Metas KI-Chatbot-System liegt. Und das auch seit Juli mit unserem Post weiter trainiert wird. In Defense Llama kann dieses Modell dann genutzt werden zur Operationsplanung, für Zielanalysen, nachrichtendienstliche Operationen, Risikoanalyse und so weiter. Und dass dies möglich war, dieses eigentlich rein zivil nutzbare, hauseigene Open-Source-Sprachmodell Llama gemeinsam mit dem Militär weiterzuentwickeln. Dafür hat Meta genauso wie OpenAI seine Richtlinien geändert. Und eigentlich kann man sagen, dass ziemlich alle Big Techs ihre Richtlinien geändert haben. Google zog nach im Februar 2025 und hat eigentlich alles zunichte gemacht, was damals im Zuge des Widerstands gegen Project Maven, was damals errungen wurde, nämlich eben, dass Google nicht direkt in die militärische Forschung geht. Aber Plattformen wie Meta spielen eine besondere Rolle, weil Meta Datensätze besitzt. Seit den Anfängen von Social Media, von Facebook, von uns, die sie für Firmen eigene Zwecke eben, wo sie Modelle darauf trainiert haben, um zum Beispiel vertextete Sprache, vertextete Dialekte bei uns und überall auf der Welt analysierbar zu machen. Also auch Dialekte, die nicht mal eine Sprachform haben, die wir über Social Media einen Weg gefunden haben, miteinander zu kommunizieren und auf diese Art und Weise. Alles, was vertextet ist, ist auch analysierbar. Und dadurch ist gerade Plattformen wie Meta, die sind von unschätzbarem Wert für die Streitkräfte geworden. Wieder hier Yuval Abraham. Morgen in dem Workshop werden wir noch einiges zu Yuval Abraham, über Yuval Abraham sprechen, Dokumentarfilmemacher und Journalist. Eine sehr zentrale Person, die der Weltöffentlichkeit immer wieder, fast monatlich, Erkenntnisse bringt. Auch die Rolle von Microsoft zum Beispiel hat er letzten Monat veröffentlicht im Guardian und im Plus 972. In diesem Artikel aber im März hat er das der Weltöffentlichkeit, ich glaube uns, den Forschungsgemeinden, den Friedensforschungsgemeinden in diesem Bereich, die auch ständig über die autonomen Waffensysteme, über Ethiken, aber eben auch über diese technischen Implementierungen, die seit Jahren forschen, die sind zu einer neuen Erkenntnis durch diesen Artikel, diese investigative Recherche gekommen, nämlich eben, dass die IDF diese Systeme wie Lavender über Chatbot-ähnliche Interfaces wie ChatGPT genutzt hat. Also eine Interaktionsform, die eine gänzlich neue Art von Künstlichkeit erzeugt, eine Human-Machine-Interaction, die dann dazu genutzt wird, eben um Menschen zu töten. Und das wirft komplett neue völkerrechtliche und ethische Fragen auf. Aber neben dieser Erkenntnis, mit der wir uns auch als Zivilgesellschaft jetzt auseinandersetzen müssen, dass eben dieselben Systeme, diese KI-Systeme, ChatGPT, dass das in der gleichen Weise genutzt wird, gerade im Krieg, um Menschen zu töten. Im selben Moment hat eben Abraham das auch publik gemacht, dass die Dialekte in Gaza, die über Facebook und X vertextet wurden, ich gerade gesagt habe, dass die weitergegeben haben. Dass die IDF die auch nutzt, dass die auch eigene Datenbanken erstellt hat, um Hamas-Funktionäre zu identifizieren oder zukünftige Geschehnisse vorherzusagen. Also diese Art des datengetriebenen Targeting, die durchzieht also die komplette Geschichte des Drohnenkriegs der letzten 25 Jahre. Aber wie wir sehen, eben auch die Geschichte unserer zivilen neuen Technologien. eine Logik, die sich in fast allen hegemonialen Datenverarbeitungsprozessen dieses Jahrtausends wiederfindet. Logiken, durch die technische Systeme gedacht und konzipiert wurden, in denen ein Akteur so viel Macht hat, dass niemand anderes die Chance hat, bekommt, gleichwertig zu werden. Ein per Definition ungleiches System, ein System, in dem einige wenige, in diesem Fall nationale und internationale Sicherheitsbehörden, IT-Konzerne, Sicherheitsdienste, das Militär, in dem die unsere digitalen Identitäten sammeln, sie in einer Blackbox speichern und dann ihren jeweiligen Bedürfnissen weiterverarbeiten. Ohne Big Data, Algorithmen und KI-gestützte Content Moderation Systeme, zum Beispiel soziale Medien, ohne die großen Big Techs, die monopolisierten Plattformbetreiber, Konsorten eben wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg, die unser Online-Verhalten algorithmisch steuern, regeln und moderieren. Ohne sie wäre ein solches Konstrukt wie der Hyperkrieg vielleicht denkbar, aber der wäre keinesfalls realisierbar gewesen. Vielen Dank.
Am 31.08. endete die Parade des Rheinmetall-Entwaffnen-Camps in einem brutalen Polizeieinsatz, der sich im Schatten der Kölner Lichter gegen die friedlichen Demonstranten richtete und diese bis tief in die Nacht in stundenlangen Polizeikesseln festhielt. Der Großteil der Presse berichtete darüber wieder in einem Gehorsam, der die abgeschriebenen Pressemeldungen der Polizei zu angeblich neutralen Nachrichten log und bog. Einen differenzierteren Blick auf die Ereignisse am 31.08. veröffentlicht im Neuen Deutschland, verlinken wir unter diesem Beitrag.